Herzlich willkommen beim Podcast der Fokus Freikirche in Lengede. Lass dich ermutigen und inspirieren. Wir wünschen dir viel Spaß beim Hören.
Ja, preis den Herrn. Gott ist gut und wir singen seine Güte und loben ihn für das, was er ist und auch was er tut. Kurze Vorstellung von uns. Das ist unsere Familie, so Familie, wie wir leben und sind. Wir haben ganzen 4 Mädchen, ich bin gesegnet, ich habe 5 Frauen zu Hause. Ja, und alle sind sehr lebendig, also das war immer ein Kampf, dass ich überhaupt etwas sagen kann. Ich bin von Natur aus sehr introvertiert und ruhig. Und immer wenn alle geredet haben, habe ich einfach mitgeredet. Und dann habe ich die wichtigen Sachen rausgehauen und habe gesagt, ja, ich habe alles gesagt, ihr habt nur nicht gehört. So, wir haben viel Freude gehabt immer. So, unsere Töchter sind 27, 26, 24. Und die jüngste, unsere Pflegetochter, die hat 11 Jahre bei uns gewohnt und die ist jetzt auch 17. Ja, wir haben Familie, wie es lebt. Und wir sagen, boah, Familie ist so ein Geschenk Gottes. Und wir sind so dankbar, dass Gott das so initiiert hat. Und wir erleben ja gerade im Moment ist ein richtiger Angriff auf Familie. Wir haben gerade diesen Wächterruftag gehabt im Glaubenszentrum, einen Tag Beten und Fasten. Und dann habe ich mich beschäftigt mit Familie, mit Kindern. Es ist ja haarsträubend, was gerade auch in Deutschland läuft. Und etwas, was mich fast, weggeflasht hat, oder wie sagt man heute so, ne? War ja, gibt es von euch Fußballfans hier? Einige Fußballfans, so, ne? Letztes Jahr Bayer Leverkusen, die Fans haben so in der Kurve oder da oben so ein großes Banner hingemacht. Es gibt viele Musikrichtungen, aber es gibt nur 2 Geschlechter. Das war doch eine positive Proklamation. Nur was daraus entstanden ist, der Verein musste 18.000 Euro Strafe zahlen, weil sie das aufgehängt haben. Und jetzt Dynamo Dresden hat das aufgegriffen, nochmal etwas, und da ist noch ein Verfahren hängig. Die kriegen wahrscheinlich auch noch eine Strafe, dass sie die Wahrheit gesagt haben. Nur, wo stehen wir? Und wir merken, dass wirklich so ein Angriff ist. Und ich sage immer, das Christentum ist eine Generation vom Aussterben entfernt. Eine Generation. Was meine ich damit? Wenn wir unseren Kindern nicht den Glauben weitergeben, dann werden sie nicht danach leben. Und wer hat dann noch die Wahrheit? Also wir haben eine unwahrscheinliche Verantwortung, unsere Kinder hineinzuführen in den Glauben. Und eine der traurigsten Bibelstellen, die es gibt, die ich lese, ich bin gerade wieder, habe angefangen, die Bibel von vorne nach hinten durchzulesen. Und in Richter 2, Vers 10 heißt es, nachdem Josua gestorben ist mit 110 Jahren, da heißt es, nach und nach wurden auch die anderen Leute aus seiner Generation im Tod mit ihren Vorfahren vereint. Eine neue Generation wuchs heran, die den Herrn nicht kannte und von dem, was er für Israel getan hatte, nichts wusste. War das der Fehler von dieser Generation, die jetzt heranwuchs? Nee. Es war der Fehler von der Generation, die ihnen nichts gesagt haben, das nicht weitergegeben haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir über unseren Glauben sprechen, dass wir das weitergeben, dass wir das ausleben und unsere Kinder da mit hineinnehmen. Das ist unsere Verantwortung. Jemand hat mal gesagt, ich habe mit einer Frau geredet auf der Straße und dann kam er über Familie, hat sie gesagt, ja, meine Tochter wohnt mit einer anderen Frau zusammen. Ja, ist noch nicht sicher, ob sie da heiratet mit der Frau oder ob sie dann einen anderen Mann nimmt. So, ne? Dann habe ich gefragt, ja, aber ist ja auch ein großes Hin und Her für sie. Wie ist das für sie? Sagt sie, ach, mir ist das egal. Hauptsache, sie sind glücklich. Nee, es geht eben nicht nur darum, Hauptsache glücklich zu sein, sondern es geht darum, glücklich ist, wer in den Wegen des Herrn geht. Das ist verheißenes Glück. Und da, glaube ich, müssen wir ansetzen. Und deshalb so wichtig, dass wir die nächste Generation im Blick haben und sehen, was Gott tun möchte mit dieser nächsten Generation. Jetzt kommt meine Frau und die hat ein großes Herz und viel zu sagen. Also hört gut zu.
Genau, die nächste Generation im Blick. Haben wir das? Die Welt hat es. Die Welt hat voll den Blick für die nächste Generation. Wo immer sie kann, versucht sie, unsere Kinder zu nehmen, zu greifen, durch Medien, durch alles. Die zielt in jeder Richtung auf unsere Kinder. Wo stehen wir als Gemeinde? Laura ist in der Bibelschule. Das ist eine tolle Frau, tolle Familie, Hammer. Wisst ihr das? Richtig, richtig toll. Und die Laura hat ein Anspiel gemacht. Leider können wir es hier nicht machen. Die hat das super organisiert. Ich liebe das. Also Anspiele, das ist mein Favorite auch. Kann man Sachen so schön sehen. Da gibt es ein Spiel, Anspiel und zwar, oder eine Story in der Bibel, die haben wir gespielt als Anspiel. Da ist Jesus mit den Schriftgelehrten und Pharisäern zusammen und sie sprechen über Ehebruch. Dürfen wir unsere Frauen entlassen und so weiter. Und während sie so reden, die älteren, wichtigen, gelehrten Männer mit Jesus, die Jünger waren dabei, hört Jesus auf einmal, irgendwie ist da so ein Getummel, so ein Geschrei von Kindern, von Eltern, so ein, hört sich an wie so ein Geschrei oder lautes Miteinanderreden. Was ist das? Und dann dreht er sich um und dann sieht er, seine Jünger, was machen die denn da? Wisst ihr, was da sind? Vielleicht Väter, Mütter, Freunde, ich weiß nicht. Die wollen ihre Kinder zu Jesus bringen. Sie haben gehört, Jesus ist da. Wir wollen Jesus sehen. Wir wollen Jesus berühren. Wir wollen Jesus anfassen. Wir wollen sehen, wie er ist. Wir haben gehört, er strahlt so viel aus. Wir wollen ihn kennenlernen. Und die Mütter haben gesagt, als Mutter, ich bin selber Mutter, du willst das Beste für deine Kinder. Amen. Mamis, wir wollen, Vati, ihr auch, oder? Wir wollen das Beste für unsere Kinder. Und sie wussten, das Beste für unsere Kinder ist, Jesus zu berühren. Doch was passierte? Passiert nichts. Die kommen nicht durch, weil die Jünger, ihr Lieben, die Jünger, die so eng bei Jesus waren, haben es nicht verstanden, dass die Kinder zu ihm dürfen. Hallo? In unserer Gesellschaft, in unseren Gemeinden, wie sieht's aus mit den Leitern, Pastoren, mit den Obersten? Haben sie verstanden, dass die Kinder zu Jesus müssen? Denn Jesus nahm die Kinder. Und das ist ein süßes Bild. Er hat sie auf dem Schoß und er redet und streichelt sie. Wir haben viel mehr gemacht. Wir haben gespielt, Fußball gespielt. Ich glaube, Jesus hat einen Ball genommen, hat mit denen gespielt, hat mit denen getobt und. Aber nah bei Jesus. Wisst ihr was? Die ganze Bibel ist voll von Männern und Frauen Gottes, die als Kind schon nah bei Jesus waren. Nicht erst als Erwachsener, sondern schon als Kind. Ich möchte euch kurz ein paar Leute vorstellen. Und bevor ich das mache, möchte ich einfach beten. Nimm mal deine Hand aufs Herz. Schließ mal deine Augen und öffne mal dein Herz. Heiliger Geist, ich bete jetzt. Ich möchte nicht nur Worte machen, sondern ich möchte, dass du, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, was auf dem Herzen Jesu ist. Dass du uns zeigst, Jesus, dein Herz, wie du die nächste Generation siehst. Wir wollen sehen, wie sie errettet wird und nicht verloren geht. Wir wollen sehen, wie sie zu dir kommen, nicht von dir wegrennen. Wir wollen sehen, wie eine Generation aufsteht, die für dich brennt, die dich kennt, die dich liebt, die dir nachfolgt, die dir dient. Wir wollen das sehen in unserem Land. Wir wollen das sehen, Vater, eine Generation, die ergriffen ist von deiner Liebe, eine Generation, die aufsteht, junge Leute, die brennen, die predigen, die leidenschaftlich sind für dich, weil sie dich erkannt haben. Und ich bete, Heiliger Geist, öffne unsere Herzen, unseren Blick heute, dass wir die nächste Generation im Blick haben, so wie du es hast. Und rede zu jedem Einzelnen. Ich danke dir dafür. Hilf mir zum Reden und hilf jedem zum Hören. Amen. Amen. Die Bibel ist voller Männer und Frauen Gottes. Schauen wir uns an ein Samuel. Schon als Kind hat er Gottes Stimme gehört. Schon als Kind wurde er im Tempel, in der Gemeinde, unterwiesen, gelehrt. Als Kind von dem Leiter, von einem Priester, hohen Priester, wurde gelehrt und geleitet. Als Kind schon. Interessant. Aus ihm wurde ein Prophet, ein mächtiger Mann Gottes. Und er hat schon die Stimme Gottes gehört. Ihr könnt nachlesen, wenn ihr habt zu schreiben, schreibt mal mit. Schreibt euch mal ein paar Sachen mit, nehmt euer Handy, nehmt euer Schreibblock, hat man heute nicht mehr, aber schreibt ruhig mit und studiert das mal zu Hause. Ich glaube, das kann eine ganz, ganz wichtige Lektion sein für uns, das auch nachzulesen. Schon als Kind, 1. Samuel 3, Vers 12, hat Gott zu ihm geredet und ihm eine Gerichtsbotschaft gegeben, einem Kind. Was? Ein Kind hört schon Gottes Stimme? Ein Kind hat schon eine Botschaft für das Volk? Gott hat Samuel gebraucht. Dann sehen wir eine Esther. Die Esther wurde von ihrem Onkel oder Cousin, whatever, ich weiß es nicht, erzogen, weil sie ein Waisenkind war. Und die wurde erzogen in den Wegen Gottes, dann als Königin von einem gottlosen König. Wisst ihr, dass er vorher, der Ahasverus, dass er seine Frau rausgekickt hat, dass er auch ein Trinkgelage hatte? Und jetzt wird sie, diese kleine Esther, vielleicht war sie 17, vielleicht 16, vielleicht 18, keine Ahnung, Aber in Israel haben die jungen Leute schon sehr früh geheiratet. Wisst ihr das? 13, 14, 15, 16 haben die schon geheiratet. So, diese junge Königin steht auf für ihr Volk und sagt, egal was passiert, nachdem Haman das Volk angefeindet hat und sie alle vernichten wollte, hat er gesagt, egal was passiert, bei Mordechai reingesprochen hat in ihr Leben, hat sie gesagt, ich werde aufstehen, mit meinen Dienerinnen fasten und beten 3 Tage und dann werde ich ungerufen zum König gehen. Sie war lange nicht zum König gerufen worden. Und wisst ihr, was sie sagt? Dieses junge Mädchen, ganz junge Frau, komme ich um, so komme ich um. In unseren jungen Leuten steckt ein Mut drin, das ist unwahrscheinlich. Wir haben es selber hautnah erlebt, wir arbeiten mit einer jungen Organisation. Da waren jetzt im Ukraine-Krieg, wir wissen es, weil unsere Tochter ein halbes Jahr dabei war, waren 7 junge Leute, die wollten hingehen nach in der Oststadt und dort eine wirklich Geisterstadt, wo die alle schon rausgebombt waren, außer in einem Gebäude war noch eine Familie, ein paar Teenager und Reporter, die waren noch da. Wir haben geschrien, Hilfe, wer holt uns hier raus? Dann ist unser Team, und da war unsere Tochter dabei, deshalb weiß ich es aus erster Hand, die sind zusammengekommen, der Leiter hat gesagt, ich habe es voll auf dem Herzen, da hinzugehen und die Leute rauszuholen. Total gefährlich. Und dann hat er gesagt, seid ihr sicher? Und die jungen Leute waren 24 und drunter, 18 bis 24. Und er hat gesagt, es kann unser Leben kosten, wenn wir hinfahren. Wollt ihr wirklich mitfahren? Und alle haben gesagt, ich bin bereit. Er hat sie 2-mal gefragt, es kann gefährlich sein. Ja, ich bin bereit. Und die sind hingefahren. Die haben die Leute rausgeholt dort aus dem Gebäude. Da war ein Reporter dabei. Nicht Atheist, hat er sich selber bezeichnet. Und dann kommen sie gerade in den Bus rein. Der war bulletproof. Kugelsicher, genau, war kugelsicher der Bus. Und sie kommen gerade rein, da geht eine Bombe los, 10 Meter von ihnen. Der Bus wurde erschüttert, es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Aber der Atheist fiel auf die Knie und hat sein Leben Jesus gegeben. Und es sind viele Sachen passiert. Was will ich sagen? Gott gebraucht jetzt, da ist ein Mut und eine Kühnheit in der jungen Generation. Die sind mutiger als manch einer von uns. Die sind reiselustig und nicht nur das, sondern auch mutig, ihr Leben hinzugeben, wie eine Esther. Dann sehen wir ein, das Bild kennen wir von der Kinderstunde, ein David gegen Goliath, der war auch nur 17 Jahre alt, aber Gott hat ihn benutzt und er hat so eine Kühnheit gehabt. Er war der jüngste von seinen Brüdern, der wurde nicht mal aufgezählt, als Samuel sagte, Isai, stell mal all deine Söhne auf. Da wurde der David nicht mal gesehen, aber Gott hat ihn gesehen. Der hatte eine Liebesbeziehung zu Gott und er war bereit, im Angesicht all seiner Feinde, von Goliath, von dem ganzen Volk Israel, von den starken, mächtigen, großen Brüdern und Kämpfern, er war bereit aufzustehen und er hat gesagt, ich komme nicht mit Speer, ich komme nicht mit Schild, aber ich komme, wie kommt er, wer weiß das? Danke, im Namen des Herrn meines Gottes. Und es ist nicht nur der Name wie Doris Loser, sondern es ist der Name Jahwe Jire, der Herr mein Versorger, Jahwe Rui, mein Hirte, Jahwe Zitgenu, der Herr meine Gerechtigkeit, Jahwe Belperazim, Herr der Durchbrüche und so weiter. Er kannte Gott und seinen Namen. Und nicht nur seinen Namen, sondern er wusste, wer sein Gott ist. Und er als junger 17, wer ist 17 hier? Gibt es jemanden, 17-Jährige? Kein, du bist 17? 17. Als 17-Jähriger steht er auf und kämpft gegen diesen Riesen, der 3 Meter groß war, ein Speer mit einer Spitze von 7 Kilogramm Schwert hatte. Wahnsinn. Und er sagte, ich weiß, in wessen Namen ich komme. So, er kannte seinen Gott. Dann sehen wir weiter, Josef mit 17 Jahren nach Ägypten, verkauft von seinen Brüdern, ungerechterweise, wie auch immer. Und dort wird er ins Gefängnis geschmissen, weil er gerecht gehandelt hat. Er ist geflohen vor der Sünde. Unsere jungen Leute, er war erzogen in den Wegen Gottes. Er kannte Gott und er hasste die Sünde. Er wusste, dass er mit der Frau des Potiphar nicht ins Bett gehen konnte. Das wusste er. Und flieht, obwohl er ein junger, hübscher Mann war. Hätte alle Chancen wahrscheinlich gehabt. Dafür, weil er so ungerecht behandelt wird, wird er ins Gefängnis geschmissen. Und 13 Jahre lang getrennt von Gemeinde, von Mama. Gut, die Mama war gestorben. Von Papa, von Brüdern, von seinem Land, von seiner Religion, vom Schabbat. Unter dem Einfluss von Götzen, Göttern und so weiter. Und was passiert mit ihm? In seinem Herzen ist kein Groll und Bitterkeit. Er ist offen für die Stimme Gottes. Ist das nicht krass? In diesem jungen Alter. Und Gott setzt ihn zum Herrscher über das Land. Diese Story hat mich dazu bewogen zu sagen, doch, wir wollen Kinder in die Welt setzen, weil ich dachte, um uns herum ist alles so schlimm. Wie kann man heute noch Kinder in die Welt setzen? Aber als ich das Leben von Josef, ich liebe Josef, hätten wir einen Sohn, hätte ich ihn Josef genannt, wenn mein Mann auch einverstanden gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber vielleicht kriegen wir einen Schwiegersohn, der Josef, Gott weiß. Aber so ein krasser Mann, warum? Er hatte eine Beziehung zu Gott, eine ganz enge. Dann weiter, ein Daniel mit seinen drei Freunden wird über 700 Kilometer weit verschleppt als Teenager in ein fremdes Land. Alles sollte sie auslöschen von ihrer Vergangenheit. Nicht dran denken, selbst die Namen wurden geändert. Schadrach, Meschach, Abednego, das waren neue babylonische Namen. Alles sollte ausgelöscht werden, damit sie nicht an ihre Vergangenheit denken und ihren Gott vergessen. Was haben sie gemacht? Sind aufgestanden für ihren Gott. Lebten ein reines, heiliges Leben. Junge Männer, vielleicht waren sie 14, 15, 16, 17, junge Männer, verschleppt. Gott hat sie hinterher mächtig gebraucht. Sie sind im Feuerofen gegangen. Komme ich um, so komme ich um. Wieder mal junge Männer. Jetzt guckt euch mal eure Kinder an. Könnt ihr euch vorstellen? Diesen Mut in ihnen? Weg in ein fremdes Land, vielleicht verschleppt nach Ägypten oder irgendwo. Und Gott will sie gebrauchen. Da muss eine Substanz in ihrem Herzen sein. Eine Substanz, eine Beziehung, eine Echtheit brauchen sie. Dann Naaman. Er hatte sich ein Sklavenmädchen geholt für seine Frau. Er hatte Aussatz und hinterher kommt er. Durch das Mädchen wird er heil. Durch das Mädchen, die sich traut, die aufsteht und sagt, hey, würde mein Herr doch danach nach Israel gehen, da ist ein König und da ist ein Prophet, Elia, der kann ihn heilen. Würde er das doch machen. Und dadurch, durch dieses Mädchen, die so mutig war, die nicht ärgerlich war, obwohl sie wegkam von ihrer Familie. Stellt euch das mal vor. Die haben alles Schicksalsschläge gehabt, heftig. Wünschen wir das unseren Kindern? Wünschen wir das unseren Kindern? Verschleppt werden in die Sklaverei? Ist schon heftig, oder? Aber was ist so krass? Gott zeigt uns all diese Geschichten, um zu zeigen, hey, Leute, wacht auf, ich habe was vor mit der nächsten Generation. Das ist meine Generation. Die will ich retten, berufen, gebrauchen, mit denen habe ich einen Plan. Wisst ihr was? Eine Frage hier. Wer von euch hat sich unter 14 Jahre bekehrt? Steht doch mal bitte auf. Ihr wart unter 14 Jahren und habt euch bekehrt. Jünger als 14. Steht mal auf. Bleibt doch mal stehen. Ihr wart unter 14 Jahren, habt euch bekehrt. Okay, gut, setzt euch mal. Wer hat sich zwischen 14 und 20 bekehrt? Okay, krass. Gut. Und wer hat sich über 20 bekehrt? Alle anderen. Super. Wow, ihr seid ja echt eine frische Gemeinde. Das ist richtig cool. Meistens, wenn ich das frage, der Durchschnitt ist wirklich, ich frage das ganz vielen Veranstaltungen, der Durchschnitt bekehrt sich zwischen 0 und 14 Jahre. 87% der Christen ungefähr bekehren sich vor ihrem 14. Lebensjahr. Das heißt als Kind und Teenager. Anfangs Teenager. Bekehrt sich so früh. Wisst ihr, was das Krasse ist? Obwohl die sich so früh bekehren, arbeiten jedoch nur 3% der Christen mit den Kindern. Das ist das beste Alter. Sich zu bekehren, für Jesus zu entscheiden, ist das beste Alter, in Kinder zu investieren. Ich frage jetzt nicht hier, wer arbeitet mit Kindern. Ich wünschte mir mindestens die Hälfte. Aber eigentlich jeder sollte mit Kindern arbeiten. Als Lehrer, Erzieher und so weiter, aber auch Programm für Kinder und. Die Kinder sind offen, die Kinder sind bereit. Next. Es gibt ein schöner Spruch. It is easier to build strong children than to fix broken men. Es ist einfacher, starke Kinder aufzubauen, als gebrochene Menschen zu heilen. Solche, die in Sucht, in Alkohol, in Pornografie, all das drin sind, die zu heilen, das ist viel schwieriger. Aber ein Kind zu bauen, ihm gesundes, stabiles Fundament zu geben, ist einfacher. Und ihr Lieben, wir leben in verrückten Zeiten. Unsere Kinder, schaut euch an, unsere Kinder sind in stürmischen Zeiten mehr denn du und ich eigentlich auch noch. Die leben in der Schule, im Kindergarten, je nachdem, und erleben Sachen, die hart sind. Ich mache Mutter-Kind-Kreise, ich mache alles mögliche, ich arbeite in evangelistischen Arbeiten und so weiter. Und jetzt neulich am Mittwoch hatte ich wieder einen Krabbelkreis und da sagt mir ein Mädchen, die konnte nicht zur Schule gehen, erste Klasse, sie hat so Bauch- und Kopfschmerzen, weil die Atmosphäre so schwer ist. Und das schon in der ersten Klasse, ist schade, ne? Ist ganz schön hart. So, die erleben Zeiten, die wirklich hart sind. In unserem Land erleben wir ungefähr 2,2 Millionen Kinder, die ohne Vater aufwachsen. Wir haben 11 Millionen Kinder unter 14 Jahre. 2,2 Millionen Kinder haben keinen Vater. Wo sind die Männer für den Kinderdienst? Wo sind die Väter hier? Ihr müsst euch nicht melden, aber versteht ihr? So, wo sind die Väter? Und wir als Gemeinde, wir haben einen Auftrag, gehe ich gleich noch drauf ein. 16.000 statistisch gesehen, Kinder werden sexuell missbraucht. 138.000 Scheidungen 1922. Es ist eine Zeit, in der wir leben, die Kinder werden hin und her geworfen wie nie zuvor. Ich habe ja gesagt, ich bin noch eins von acht Kindern und habe noch, ich bin jetzt 61, schon, was bin ich? Babyboomer, genau. Hört sich so witzig an. Aber so eine andere Generation, ich hatte noch Mama und Papa. Und als ich nach Hause kam, war meine Mama immer da am Kochtopf. Das war das Schönste. Die ist leider früh gestorben. Ich war 25 und starb sie. Aber ich habe eine Mama gehabt, die war immer für mich da. Das hat mir Sicherheit gegeben, Geborgenheit. Welches Kind hat das heute noch? Ich hoffe, hier seid ihr Mamis zu Hause und geht nicht eure Kinder in die Kita weg, wenn es nicht wirklich sein muss. Aber unsere Verantwortung als Eltern ist, unsere Kinder stabil zu machen, stark zu machen. Genau. Kennt ihr diesen Ausspruch? Kinder und Teenager sind die Zukunft von morgen. Wer sagt das? Ist ein Spruch. Ich hoffe, wir sagen das nicht, weil das ist eine Lüge. In Halbwahrheit, sagen wir so. Kinder und Teenager sind die Zukunft von heute. Wisst ihr das? Von heute. Und wir als Gemeinde müssen einen Blick für die Kinder und Teenies haben, für die junge Generation. Nächste Folie. Kinder live dabei, genau. Wir sehen, die Bibel ist voll. Nehmt mal die Bibel, schreibt euch das mal auf. 2. Chronik 20, habe ich gerade am Wächtertag drüber kurz was gesagt oder auch ein Anspiel gemacht. Und zwar, wo Josaphat, König von Juda, lebte in Jerusalem und erfuhr auf einmal von Boten, die kamen, hey, die Ammoniter, Edomiter und die anderen Mieter, ich weiß nicht, wie die hießen, die kommen als Feinde gegen uns. Und wisst ihr, was er machte? Erst ist er verzweifelt, fürchtet sich und als nächstes steht er auf und er ruft ganz Juda zusammen, das ganze Volk. Und wisst ihr was? Alle Erwachsenen. Er sagt, kommt ihr, alle Erwachsenen, ihr, kommt alle zusammen, wir fasten und beten. Ja? Nein. Hallo, verkehrt. Er ruft alle Kinder, Teenager, Säuglinge. Alle kamen zusammen vor dem Herrn, sie beteten, sie erkannten die Not, Joscha verteilte das mit, sie beteten und sie fasteten. Kinder fasten? Da steht, sie fasteten und beteten. Krass. Und dann erlebten sie mit, wie Gott antwortete durch einen Levit, der sagte, hey, steht und seht die Rettung und so weiter. So, die Kinder waren immer dabei. Wir sehen eine andere Story. König Josia, mit 8 Jahren wird er König. Er war der Enkelsohn von Manasse. Und dieser König mit 8 Jahren entschied sich in seinem Herzen. Der hatte wahrscheinlich, Jedida hieß seine Mutter, sein Vater war 23, nur dazu, wie früh die früher Kinder gekriegt haben. Der war mit 15 schon Vater, nur mal so. Sein Vater von Josia, der Vater. Aber der wurde umgebracht von den Feinden. Und der Großvater war Manasse. Schon mal gehört, Manasse? Brutaler, schrecklicher König, 55 Jahre in Jerusalem regiert. Brutaler König, hat sich hinterher umgewendet. Aber das war jetzt der Enkelsohn, der Josia. Und dann heißt es von ihm in 2. Könige 22, er entschied sich, der Josia, den Weg seines Vaters Davids zu folgen. Und er liebte Gott und folgte ihm nach. Mit 8 Jahren. Mit 8 Jahren. Wir hatten 8-Jährigen vor Augen. Alle, ne? Stell dir mal vor, der würde Bundeskanzler werden, dein 8-jähriger Sohn. Wir lachen, ne? Aber der wurde König über Israel mit 8 Jahren. Und er erneuerte den Bund, da war die ganze Familie dabei. Genau. So, wir sehen in der Bibel, auch Jesus hat immer Kinder bei sich gehabt. Warum tun wir die Kinder oft raus? Warum sagen wir, no, das könnt ihr nicht verstehen? Wir als Gemeinde, glaube ich, sind die Antwort für die Not der Kinder, um Kindern in stürmischen Zeiten zu helfen, Halt zu geben und sie wirklich auf dem richtigen Weg zu bringen. Und ich glaube eins von ganzem Herzen, und das ist, was wir erleben. Ich stehe seitdem 1985, bin ich im Glaubenszentrum, arbeite dort oder war ich dort. Und mein Herz ist immer, weil ich sehe, ich habe als Kind Gott erlebt mit 11 Jahren. Ganz krass. Während einer Gebetsveranstaltung. Die haben mich nicht rausgeschickt. Ich durfte dabei sein. Ein Reinhard Bonke hat sich bekehrt mit 8 Jahren. Der hat den Ruf von Gott empfangen. Reinhard Bonke, kennt ihr? Großer Evangelist gewesen, der in Afrika evangelisierte. Und er hat einen Ruf empfangen in einer Gebetsveranstaltung mit 8 Jahren. So, Gott ruft Kinder. Und Kinder waren bei Jesus immer dabei. Der hat die nie getrennt. Wo sollen sie was lernen? Als in der Gegenwart Jesus, als in der Gegenwart der Gemeinde. Wir haben eine Familie gehabt, 4 Kinder. Und da ist dieses Mädchen, ist 13 Jahre. Sie hat einen Cousin, 1,5 Jahre, russlanddeutsche Familie. Und dieser Cousin, der hat einen Herzfehler gehabt. Kleines Baby, als er geboren wurde, schon wurde einmal operiert, ein zweites Mal, war alles ziemlich hart. Aber dann, trotz viel Gebet und alles, ist der Junge mit 1,5 Jahren gestorben. Es war sehr hart für dieses Mädchen, für die Cousine. Die ist in meiner Gruppe gewesen, also ich kenne sie sehr gut. Die ist gestern Geburtstag gehabt, ein ganz tolles junges Mädchen, die Jesus liebt. Während einer Lobpreisveranstaltung, wir hatten einen Gottesdienst, die Kinder sind dabei im Lobpreis. Während dem Lobpreis sieht sie auf einmal auf der Empore, sie sieht Jesus und dann sieht sie, wie ihr kleiner Cousin zu ihr gelaufen kommt. Dann guckt er sie an, lacht mit 1,5 Jahren und dann will sie ihn auf die Arme nehmen, aber er dreht sich wieder um und will zurück zu der Herrlichkeit und geht zurück. Die hat echt ein Bild von Jesus gehabt. Die hat mir das alles aufgeschrieben, ich habe das auch schriftlich. Vorher hat sie so jeden Abend, die hat immer wieder geweint und es war ihr so schwer ums Herz. Als sie das gesehen hatte, diese Begegnung mit Jesus, hat ihr Leben verändert. Die konnte abends wieder gut einschlafen, ihr ging es gut und sie wusste, ihr Jamie ist bei Jesus. Und sowas zu erleben, unsere Kinder durchleben so schwere Zeiten, denke ich, und es wird nicht einfacher. Sie brauchen Begegnung mit Jesus. Und wir als Gemeinde sind aufgefordert, unsere Kinder mit reinzunehmen. Letztes Jahr in der Sommerbibelschule haben wir eine Zeit gehabt, wir hatten 70 Kinder ungefähr, haben dann Kleingruppen gemacht. Ernst und ich leiten mit die Schulkinder, das sind ab 1. Klasse bis 12 Jahre. Wir hatten so die Stimme Gottes hören und dann hatten wir Kleingruppen gemacht. Wir arbeiten viel in Kleingruppen mit den Kindern, 8 bis 10 Kinder maximal in einer Gruppe und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt auch mal auf Gott hören. Und dann hinterher hat einer von uns gesagt, okay, jetzt lass doch mal hören, hör mal für den Leiter deiner Kleingruppe. Und dann sind die Kinder nach vorne gegangen und haben dann erzählt, was sie gehört haben. Die Leiter standen da und haben gesagt, was hast du von Gott gehört? Wir haben eine Mitarbeiterin gehabt, Brasilianerin, eine ganz süße, die hatten gerade vor, auszuwandern in ein Land, was ich nicht nennen darf, wo es gefährlich ist und wo sie nicht offiziell als Missionare hingehen dürfen. Und das wusste keiner, das wusste das Mädchen auch nicht. Und sie hatte gesehen ein Bild mit einer Flagge, speziellen Flagge, und dass da Angst ist, aber dass da der Adler ist, der sie trägt, wie auf Adlersflügeln. Und dann hat diese Mitarbeiterin das gehört, die hat nur geheult. Heute ist sie in diesem Land. Und versteht ihr, Kinder hören Gott, sie sehen Gott, hören, wie Gott spricht, sie sehen, wie er wirkt und sie müssen das sehen. Kinder live dabei. Ich bin überzeugt, dass unsere Kinder, dass wir als Gemeinde die Verantwortung haben, unsere Kinder reinzunehmen, mit ranzunehmen, zu trainieren, zu lehren. Wisst ihr eigentlich eine Studie, Georg Barner Studie heißt die, die hat eine Recherche gemacht und hat festgestellt, von so und so viel 1000 Leitern und Pastoren, dass 4 von 5 Leitern, die heute Pastoren und Dienste leiten, dass die schon vor dem 13. Lebensjahr in der Gemeinde gedient haben. Die haben gedient in verschiedener Hinsicht. In Programm vorne mit Lobpreis, Kamera und, jeden Bereich. Und was machen wir mit unseren Kindern? Oh, wartet mal, bis ihr größer seid, dann kannst du Gott dienen. Wisst ihr, warum ich so allergisch darauf bin? Ich bin als Kind gläubiger Familie, bin ich immer mitgegangen. Wir sind ab und zu samstags auf die Straße. Und ich habe immer gedacht, oh, wie schrecklich. Alle dürfen rausgehen. Wann kann ich endlich auch mal von Jesus erzählen? Wenn ich 20 bin vielleicht. Und ich wusste nicht, dass Gott mich auch schon gebrauchen kann als Kind. Und ich wusste nicht, wie, keine Ahnung. Und dann, als ich 25 war, habe ich mit Kindern ein Camp gemacht und habe gesehen, hey, Gott kann Kinder schon gebrauchen, er möchte Kinder gebrauchen. Und seitdem stehe ich dafür auf, wo ich sage, Leute, wir als Gemeinde, wir brauchen die Perspektive, die in die Kinder, in die nächste Generation hinein zu investieren. Egal, wo du bist. Wir haben ganz praktisch, wir sagen, und das ist, was Ernst und ich leben im Werk eben auch über all die Jahre. Wir haben gesagt, hey, Kinderprogramm, ich habe eine Kinderband gemacht. Ich spiele, mache Lobpreis mit Kindern seit vielen Jahren. Und ich habe gesagt, hey, ich will das nicht allein. Ich bin zu alt, sowieso. Ich habe eine Sicht für die Kinder. Und wisst ihr, was wer die Band gemacht hat? Das waren alles Teenager und Kinder. Ich habe sie angeleitet, unter Anleitung. Wenn ihr hier Lobpreis macht, ich möchte euch ermutigen, die soll sich verjüngen, die Band. Ich habe nichts dagegen, wenn da Ältere sind, aber die soll sich verjüngen. Sorry. Jungs wollen Drums spielen, oder? Ich habe 2 Brüder, ich habe 5 Brüder, aber 2 davon spielen professionell, Schlagzeug. Die wollen das spielen. Wir müssen sie mit reinnehmen, wir müssen sie lehren, wir müssen sie unterweisen, wir müssen sie anweisen. Aber wir brauchen diese Perspektive als Gemeinde, dass wir sehen, hey, wenn wir die Kinder nicht mit reinnehmen, wir verlieren sie. Im Schnitt, in Deutschland sagt man, 9 Jahre und dann gehen die Kinder aus der Gemeinde, weil es langweilig ist. Wir sind dabei, die Kinder zu unterhalten und die Teenager, auch gerade die Teenager. Wir unterhalten sie, dass sie konsumieren. Aber wisst ihr was? Die Teenies wollen raus auf die Straße. Wir, Ernst und ich, und wir gehen mit dem Team, wir gehen jeden Freitag raus. Wir nehmen die Kinder mit raus und evangelisieren. Jede Woche, 1 Stunde mindestens. Und die sind richtig heiß. Wann gehen wir wieder raus? Und was wir mit den Kindern erleben, ist Hammer. Wir beten mit Leuten, wir sprechen mit Leuten und die Kinder geben Zeugnis. Das ist Hammer. Sie erleben Gott. Wo bringen wir sie hinein? Und unsere Aufgabe als Gemeinde ist, sie mit reinzunehmen. Schaut mal, du willst einen guten Fußballteam haben, oder? Wie auch immer die heißt, hinter welcher Fußballmannschaft du stehst. Aber wir wollen eine gute Mannschaft haben. Stimmt's? Ja. Okay, wann fängst du an, sie zu trainieren? Mit 20? No way. Du fängst schon ganz klein an, oder? Wir haben eine Familie bei uns, die haben 3 Jungs und 2 Mädchen. Und die 3 Jungs, die kicken also am Tag 3 bis 5 Stunden. War normal. Heute ist der eine fast Profi. Richtig cool. Der ist 17 erst. Aber er hat ganz früh angefangen. Was machen wir mit unseren Kindern? Wir bemuttern sie, macht mal schön das, schön konsumieren. Komm, wir geben euch ein schönes Unterhaltungsprogramm in der Jugend. Anstatt sie mit reinzunehmen in der Technik, in all den Sachen. Und ich möchte euch kurz, ich habe noch 3 Minuten. Ich möchte euch kurz sagen von einer Gemeinde, was eine Bewegung gerade ist. Und zwar in Singapur. Wer hat schon mal von der Gemeinde in Singapur gehört? Yes, alle, die mich kennen, die haben davon gehört. Ich bin begeistert davon. Und zwar in Singapur ist 1999 eine Gemeinde entstanden aus 9 Teenagern. 9 Teenager. Teenager. Unter 20. Aus 9 Teenager, die angefangen haben, Gemeinde zu bauen. Heute ist es eine Gemeinde von 5000 Menschen. Das Durchschnittsalter ist, oh, was denkt ihr, was ist euer Durchschnittsalter? Habt ihr schon mal ausgerechnet? Würde mich auch interessieren. Aber ich meine, ihr seid so jung hier. Also die Kinder, ne? So, wenn man sieht, ihr habt so viele Kinder. Aber im Schnitt, ich würde sagen, Durchschnittsalter einer Gemeinde, habe ich neulich gefragt, 45 Jahre. Ganz schön uralt, ehrlich. Aber das Durchschnittsalter von dieser Gemeinde, wisst ihr, was das ist? 22 Jahre. Also eine ganz junge Gemeinde. Durchschnittsalter 22. Mitarbeiten von den 5000 tun 80%. Die sitzen nicht alle, die machen alle aktiv mit. 70% der Bekehrungen kommen von außerhalb. Ist nicht von anderen Gemeinden, die kommen von außerhalb. Die bekehren sich durch ihre Kinder und Teenager. Die haben 44 Arbeitskreise, wo sie die Kinder mit reinnehmen. Die sind bis 8, 9, haben sie ihr Kinderprogramm und dann sind sie in der Gemeinde. Ab dann sind alle in der Gemeinde, ab 9 Jahre. Halleluja, diese Gemeinde will ich sehen. Die will ich auch hier sehen. Ich will sehen, dass eure Kinder dabei sind, dass ihr sie mit reinnehmt, dass ihr sie lehrt, Lobpreis zu machen, dass ihr sie lehrt, zu beten. Ist interessant beim Bällespiel. Du hast einen blauen Ball, der andere hat auch einen blauen Ball. Zu wem gehst du? Zum Erwachsenen. Wer geht zu einem Kind? Ich will keine Hände sehen. Aber versteht ihr? So den Blick für die nächste Generation, auf die Kinder zuzugehen, sagen, komm, wir beide beten zusammen. Ich möchte mit dir beten. Klar, ist, wenn man fremd ist, noch ein bisschen schwierig, aber ihr seid ja hier einheimisch. So diesen Blick dafür. Und Gott möchte uns diesen Blick schenken. Und die Gemeinde am Sonntagmorgen, wisst ihr, wie die aussieht? Ich habe einen Mini-Clip, Bettina. Das finde ich Hammer. Am Sonntagmorgen müsst ihr... Das Gemeinde am Sonntagmorgen, die rennen auf ihre Stühle. Die wollen den besten Platz kriegen. Alles junge Leute. Ist das nicht krass? Das ist Gemeinde. Hammer, oder? Das ist nur ein kurzer Ausschnitt. Den hat mir eine Freundin geschickt, aber ich fand den so gut. Stellt euch vor, die Gemeinde heute, 10:30 ist Gottesdienst gewesen, ne? Stellt euch vor, die Türen gehen auf und die rennen euch hier rein, weil die Kinder hier vorne sitzen. Und ich fand das hier so toll. Die Kinder saßen alle vorne. Hammer. Ihr habt schon einen super Blick dafür. Richtig toll. Aber es gibt noch mehr. Es gibt noch viel mehr. Und Gott möchte nicht nur unsere Kinder erreichen, sondern was Gott uns aufs Herz gelegt hat, Ernst und mir. Wir haben Glauben und wir erleben gerade echt schöne Sachen, dass wir rausgehen. Das hat vorhin jemand gesagt. Dass wir rausgehen, hingehen, geht hin und predigt das Evangelium. Unser Herzschlag ist, dass wir rausgehen und die Kinder erreichen. Weil wer wird ihnen die Botschaft sagen? 93% unserer Kinder in Deutschland haben nicht die Möglichkeit, das Evangelium zu hören. Was für eine Generation wächst herauf? Wer geht hinaus? Wer spricht es aus, dass Jesus die Kinder liebt? Wer geht hinaus? Unser Auftrag ist nicht, die Stühle zu wärmen jeden Sonntag. Das ist wichtig. Ja, aber versteht ihr das nicht? Unser Auftrag nur, sondern Jesus hat gesagt, Matthäus 28, geht hin und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, nur den Erwachsenen. No way. Predigt das Evangelium den Kindern. Wer geht hinaus? Ernst und ich, wir glauben und wir erleben echt gerade richtig tolle Sachen. 10 Kids Club in Deutschland. Und das ist nur der Start. Die starten, wir haben am 20. Januar das bekannt gegeben, am Kimi-Montag, an unserem Motivationstag für Kinder, hatten 300 Leute da. Und wir haben inzwischen, morgen haben wir das Gespräch, wir haben 7 Kids Club, die jetzt starten. Die sind am Start. Wir glauben für 3 weitere. Wir glauben auch, dass hier in Lengede einer startet. Amen. Wer wäre parat, den Kindern zu dienen? Gibt es da welche? Auch junge Männer? Come on, Männer. Wir brauchen Männer, ihr Lieben. Wir brauchen Frauen und junge Männer. Gott hat was vor, ihr Lieben. Gott will die Kinder erreichen. Die gehen verloren, wenn wir nicht hinausgehen. Und die Antwort auf die Not der Kinder in Deutschland ist die Gemeinde. Bist du und ich. Bist du und ich. Selbst wenn du sagst, du kannst vor Kindern nicht predigen, musst du gar nicht. Aber du kannst Brötchen backen. Du kannst sie abholen mit deinem Bus. Du kannst sie einladen. Du kannst sie zu Hause besuchen. Es gibt so viele tausend Sachen, die du machen kannst. Aber wir haben den Auftrag. So, ihr Lieben, die Ariane oder Matti haben mich im Vorfeld gefragt, habe ich einen Aufruf? Ja, ich habe einen Aufruf für jeden von euch heute. Und ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund kurz schöne Musik machen wollt, irgendwie so ein Back-Dings. Aber ich habe eine Sache, die ich auf, oder Lobpreislied, ich weiß nicht. Ich habe eine Sache, die ich auf dem Herzen habe, ihr Lieben. Ich glaube, Gott hat was vor mit der nächsten Generation. Er ruft dich und mich. Sind wir parat, auch als Gemeinde umzudenken und eine Sicht für die Next Gen zu haben? Bereit, in die nächste Generation zu investieren? Ich komme aus einer Gemeinde, die ist kaputt gegangen, weil es nur Alte gab. Ich habe jetzt eine andere Gemeinde nebenan gerade, die auch, die ich kenne, die ist kaputt gegangen, nur Alte. Ich habe ja nichts gegen Alte. Verstehst du? Und wir werden nicht ersetzt, aber wir ergänzen. Die jüngeren Kinder brauchen immer eine Generation, die 2-3 Jahre älter ist. 10-jährige Kinder gucken auf 13-jährige. Achtet mal drauf auf eure Kinder. Die 2-Jährigen gucken sich die 5-Jährigen an und nehmen alles mit und lernen davon. Stimmt's? Kinder gucken. Was machen wir in der Gemeinde mit den Kindern? Wir wollen sie nicht nur bespaßen. Wir wollen sie zu Jesus führen. Kinder brauchen eine Begegnung mit Jesus. Aber auch, wir sollen sie involvieren, nicht konsumieren. Involvieren in Sachen, involvieren in Dingen, die wir tun, involvieren in Fotos machen, Instagram-Posts, all das erstellen, in all auch den praktischen Sachen. In Singapur, wie gesagt, haben die 44 Arbeitskreise, die nehmen die Kinder mit rein. Und so wächst die Gemeinde, bleibt jung, bekehren die sich. Und ich glaube, Gott möchte uns als Gemeinde einen Blick geben. Und ich möchte einfach kurz beten. Und wenn du dich angesprochen fühlst, weiß ich nicht, ob du aufstehen willst, wie auch immer, wo du sagst, Herr, vergib mir, ich habe überhaupt nicht den Blick gehabt dafür, für die nächste Generation, aber ich will mich dir zur Verfügung stellen, koste es, was es wolle. Und ich will Ja sagen und will der nächsten Generation dienen. Und wenn du das möchtest, möchte ich ermutigen, guck nicht auf andere, aber steh auf und sag auch äußerlich, steh auf, nur die, die es wollen, die sagen, hey, ich möchte mich in die nächste Generation bewusst investieren. Ich möchte Gottes Blick, ich möchte seine Perspektive. Danke, Vati, danke, Vater. Vater, ich danke dir, dass die nächste Generation uns alle was angeht, jeden Einzelnen von uns. Vater, und ich bete echt hier für jeden Einzelnen, auch gerade jetzt, der bewusst steht. Ich bete, Vater, dass du redest, dass du reinsprichst, dass du wirklich Herzen öffnest, wo eine Bereitschaft ist zu sagen, jawohl, ich will mich hinein investieren, sei es, dass ich backe, dass ich koche, dass ich Kinder nach Hause nehme, dass ich ihnen diene, dass ich das Evangelium bringe, dass ich als Lehrer, Erzieher irgendwo arbeite, dass ich auf die Spielplätze gehe, dass ich einen Kids-Club mache, aber auch in der Gemeinde eine Perspektive von deinem Herzen. Vater, ich bete wirklich für jeden Einzelnen, dass du ganz klar redest, Heiliger Geist, dass du sprichst und dass du wirklich jedem Einzelnen auch so zeigst, Next Step, wo kann ich einen offenen, scharfen Blick haben für die nächste Generation, in den Teenager, in den Kinder, wo kann ich mich investieren, wie kann ich mich investieren, wie können wir die nächste Generation mit reinnehmen in dem, was du hast. Ich danke dir, Vater, für dein klares Reden, für klare Weisung, dass wir als Gemeinde es nicht verpassen und nicht sind wie die Jünger, die wirklich die Kinder abgehalten haben. Und du warst sauer über die Jünger, sehen wir selten. Aber da sehen wir, dass du sauer warst auf die Jünger, weil sie nicht den Blick hatten für die Kinder. Und ich bete, vergib uns, wo wir in der Vergangenheit die Kinder übersehen haben oder sie einfach nur, ach, wie süß und niedlich und nett, no, no. Vater, du hast Großes mit ihnen vor. Wir sehen das bei Daniel, seine drei Freunde. Wir sehen das bei Esther, bei Josef, bei all Jeremy, Jeremia und überall den Männern und Frauen Gottes in der Bibel, Herr. Du hast immer Männer und Frauen Gottes schon von klein auf, dass sie in Beziehung und in Intimität mit dir gelebt haben und hast sie herangenommen. Vater, und so bete ich wirklich für diese Gemeinde hier. Ich segne jetzt jeden Einzelnen, Herr. Deine Perspektive, dein Blick, dass wir in das hineinkommen als Gemeinde, was du hast. Wir danken dir dafür. Danke für all die Kinder, die hier sind. Danke für all die Teenager, die hier sind, dass sie dir richtig wichtig sind. Vater, und dass du einen genialen Plan mit ihnen hast und dass du uns gebrauchst, in sie hinein zu investieren, überall an jedem Ort und dass du uns konkrete Sachen zeigst. Wir danken dir dafür, Jesus. Amen.
Wir hoffen, dass dir dieser Beitrag gefallen und dich im Glaubensleben weitergebracht hat. Wenn du mehr erfahren möchtest, findest du uns auf Instagram oder unter fokus-freikirche.de. Gerne kannst du uns auch eine Nachricht senden. Bis dahin, sei gesegnet.